Guten Morgen, da wir jede Woche neue Leute hier im Gottesdienst haben, herzlich willkommen euch und wir nicht davon ausgehen, dass ihr alle als Vorbereitung für den Gottesdienst heute die letzten Predigten der aktuellen Serie Die bewegende Geschichte einer Bewegung, nämlich der Kirche, nachgehört habt. Eine kurze Zusammenfassung davon, was bisher passiert ist. Im fünften Buch des zweiten Teils der Bibel, dem Neuen Testament, der sogenannten Apostelgeschichte, berichtet Lukas, ein Wissenschaftler, ein Arzt, von den Ereignissen, die damals durch Jesus passiert sind, nachdem dieser nach seiner Auferstehung die Erde verlassen hat. Lukas, ein Augenzeuge, der es gewohnt war, gründlich und gewissenhaft zu arbeiten, liefert seiner Nachwelt, also auch uns, ein wichtiges Dokument, einen Tatsachenbericht über das, was damals passiert ist. Es ist in dieser Form das einzige uns überlieferte Dokument mit den Details über die Anfänge der christlichen Kirche, dieser weltweiten und immer noch existierenden Bewegung und ihrer Entstehung. Vielleicht fallen dir viele Gründe ein, warum es nicht unbedingt notwendig ist, sich mit dieser Institution und ihrer teilweise unrühmlichen Vergangenheit zu beschäftigen. Es sind viele schreckliche Dinge im Namen der Kirche passiert. Vielleicht hast du selbst schlechte Erfahrungen gemacht mit Kirche, beziehungsweise mit Menschen, von denen du weißt, dass sie zu einer Kirche gehören. Vielleicht hältst du Kirche für irrelevant, überholt, nicht mehr zeitgemäß. Wozu braucht es einen Verein, in dem sich teilweise echt komische Menschen mit teilweise schrägen Ansichten zu teilweise komischen Uhrzeiten an teilweise komischen Orten treffen, um mit teilweise unverständlichen Worten über teilweise komische Themen nachzudenken, die mit einem normalen Leben häufig wenig zu tun haben? Lieder singen und mit geschlossenen Augen mit einem Gott reden, den man nicht sieht und bei dem viele Menschen sich nicht mal sicher sind, ob er überhaupt existiert, und das Ganze meist auf eine sehr softe Art. Nicht wirklich was für Männer und für Zweifler.
Willkommen in der Kirche. Ich kann euch nicht versprechen, ob ich alle diese Vorurteile zufriedenstellend widerlegen kann heute, aber ich kann euch versprechen, dass wir hart daran arbeiten, viele dieser berechtigten und wichtigen Argumente mindestens zu bedenken und zu berücksichtigen. Vielleicht sitzt du aber auch hier und sagst, ich liebe Kirche, ich genieße das Zusammensein, ich schätze das, ich profitiere davon. Christliche Kirche und überzeugte Nachfolger von Jesus sind immer irgendwie anziehend und anstößig gleichzeitig. Immer. Der Text, den wir uns gleich zusammen anschauen, der zeigt uns einen handfesten Konflikt in der ersten Kirche nach wenigen Wochen. Und wir bekommen einige Einblicke in die Wirkung des Evangeliums. So habe ich das für heute überschrieben, die Wirkung des Evangeliums. Nochmal einen Schritt zurück. Warum ist es überhaupt wichtig, sich über Kirche Gedanken zu machen? Weil Jesus die Kirche als seine Braut bezeichnet. Kirche und das, wie sie ist, soll den unsichtbaren, aber immer noch lebendigen Jesus auf dieser Erde und in unserer Stadt sichtbar machen. Und spätestens, wenn wir das sagen, würde ich zustimmen, dass manche Menschen sagen, ja, kein Wunder, wenn viele Menschen darauf so negativ reagieren und sagen, was? Wenn dieser Jesus so ist wie die, dann will ich nichts mit ihm zu tun haben. Habe ich öfter gehört schon dieses Argument. Jesus an sich ist für mich okay, aber Kirche finde ich schwierig. Damit kann ich nichts anfangen. Und Jesus selbst wusste das und er sagt, hey, ich verstehe eure Einwände, ich kenne den Laden, ich habe den erfunden. Und ich kenne die Menschen, die habe ich geschaffen, aber trotzdem funktioniert eure Argumentation so nicht. Kirche ist trotz aller Unvollkommenheit wichtig, sagt Jesus, für mich, deswegen habe ich sie geschaffen, und für euch. Kirche ist keine Option, sondern Familie. unverzichtbar. Und wieder sagt Jesus, nicht wegen euch, sondern wegen mir als Inhalt. Und deswegen beschäftigen wir uns so intensiv mit den Anfängen dieser Bewegung, um trotz aller Unvollkommenheit Kirche hier in der Stadt mittendrin in Potsdam so gut wie möglich im Sinne von Jesus zu gestalten. Wir bekommen Einblick in diesen Text. Die Organisation Kirche ist noch ganz neu, gerade eröffnet, erst einige Wochen alt. Die Stimmung ist euphorisch, ist begeisternd. Diese neue Gemeinschaft aus glaubenden Menschen, die durch die Kraft des Heiligen Geistes verändert wurden, verändern die komplette Atmosphäre in der Megastadt Jerusalem zu der damaligen Zeit. Es herrscht eine Aufbruchsstimmung. Und dann bekommen wir Einblick, und wir haben das in den letzten Wochen gesehen, wie Petrus, einer der Jünger von Jesus, versucht zu erklären, was da jetzt alles passiert ist, was es mit dem Heiligen Geist und Wundern und Pfingsten und all dem auf sich hat. Und wenn man ihm so zuhört und das liest, könnte man sich zu Recht fragen, wieso stellt er all das Gute, was da am Entstehen ist, wieder aufs Spiel? Wieso redet der nicht ein bisschen mehrheitstauglicher? Wieso erklärt der das nicht ein bisschen liebevoller? Der provoziert ja geradezu, abgelehnt zu werden. Und Tims These von letzter Woche war, er macht das aus Liebe. Und da steigen wir jetzt ein. Und anders als sonst werde ich heute den Text in kleinen Abschnitten lesen, dann jeweils was zu den Abschnitten sagen. Der erste Punkt, das Evangelium beunruhigt. Während Petrus und Johannes, steht hier in Gottes Wort in Apostelgeschichte 4, noch zu der Menge sprachen, kamen die obersten Priester, der Hauptmann der Tempelwache und ein paar Sadduzäer zu ihnen herüber. Achtung, es droht Ärger. Als sie hörten, wie Petrus und Johannes lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe und zum Beweis dafür auf Jesus verwiesen, waren sie höchst beunruhigt, heißt es hier im Text, im griechischen Text heißt es, sie waren zornig und aufgebracht. Sie ließen die beiden festnehmen und da es schon Abend war, sperrten sie sie bis zum Morgen ein. Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Noch während Petrus in Jerusalem im Tempel vielleicht Tausenden von Menschen, die interessiert und erstaunt sind, erklärt, was hier gerade passiert ist, kommt die religiöse und die staatliche Sicherheitskontrolle, unterbricht sie, zerrt sie weg und nimmt die beiden gefangen. Vielleicht, wahrscheinlich kennen viele das von euch nicht mehr aus eigener Erfahrung, dass das passiert, aber wir kennen das aus manchen Nachrichten, dass Leute vom Mikro weggezerrt werden, weil eine Zensur herrscht in diesen Ländern. Was war denn passiert? Was erklärt denn Petrus? Unmittelbar vorher wurde das Leben eines 40-jährigen Mannes, ein stadtbekannter, gelähmter Bettler, komplett verändert. Petrus und Johannes haben bei diesem medizinischen Wunder, dieser Gelähmte wurde spontan geheilt. Jeder konnte es sehen. Gottes Wirken war nicht wegzudiskutieren. Und Johannes und Petrus haben dabei eine wichtige Rolle gespielt. Sie haben ihm im Namen und in der Kraft des auferstandenen Jesus zugesprochen, steh auf, du bist geheilt. Und der Mann ist gesund geworden. Und das Leben dieses Mannes wurde komplett verändert, sowohl körperlich als auch geistlich. Er wurde geheilt, also körperlich gesund. Und was noch viel wichtiger ist, er wurde geistlich gesund. Er fing an zu glauben und Gott zu vertrauen. Und in seiner Erklärungsrede argumentiert Petrus folgendermaßen: Jemanden körperlich zu heilen, gesund zu machen, ein Wunder zu tun, ein körperliches Defizit auszugleichen, ist für Gott kein Problem, wenn der sogar in der Lage ist, den Tod zu besiegen, was er an der Auferstehung von Jesus gezeigt hat. So ist die Argumentation von Petrus. die körperliche Auferstehung von Jesus, von den Toten, ist der Schlüssel zum Verständnis des christlichen Glaubens. Und an dieser Frage, ob das möglich ist oder nicht, haben sich schon immer heftige Diskussionen entzündet, was wiederum die Wichtigkeit dieser Frage zeigt. Sonst könnten wir sie ja ignorieren. Wenn es nämlich stimmt, ist alles andere, wenn es stimmt, dass Gott in der Lage ist, den Tod zu besiegen, dann ist alles andere für Gott auch kein Problem. Und wir sind mit der Frage konfrontiert, ob es nicht vielleicht schlau ist, dann diesem Gott auch zu vertrauen. Wenn Gott in der Lage ist, Wunder zu tun, relativiert sich manches Lebensproblem, es relativieren sich manche Lebensthemen und manche Fragen werden zu Nebenfragen. Falls es nicht stimmt, dass er dazu in der Lage ist, sollten wir aufhören, hier zu sitzen, religiös zu sein und uns mit den wirklich wichtigen Fragen des Lebens beschäftigen, die wir bis zum Ende unseres Lebens zu tun haben. Die Frage nach der Auferstehung ist die Kreuzung, an der sich entscheidet, in welche Richtung der Weg weitergeht. Und weil diese Frage eben so dicht kommt, ist eine typische Strategie, wir halten sie uns weg, diese Frage. Die Frage nach der Auferstehung von Jesus klärt nicht nur einmal unseren Beziehungsstatus zu Gott, sondern sie hat dann Auswirkungen auf alle unsere Lebensbereiche. Daran entscheidet sich nicht nur, ob jemand zur Familie, zum Körper von Jesus, zur Kirche, zu seinem Leib dazugehört, sondern auch, wie sich diese Familie benimmt, wie sich diese Familie entwickelt, wie dieser Körper funktioniert und wie diese Kirche wirkt. Und das ist nicht nur eine Frage für den Anfang, für den Beginn des Glaubens, sondern sie hat Auswirkungen darauf, wohin mein Weg führt und wie der Weg verläuft. Die Frage nach der Auferstehung von Jesus ist keine Frage für religiöse Freaks, keine theoretische Frage, sondern sie hat Einfluss darauf, wie ich über andere rede, weil sie Einfluss darauf hat, wie ich über mich denke. Sie hat Einfluss darauf, wie ich mit Schuld und Versagen umgehe. Sie beeinflusst die Beziehung von Menschen zueinander, in Freundschaften, in Ehen, in anderen Beziehungen. Sie verändert meine Beziehung, meine Einstellung zur Umwelt. Sie verändert meine Beziehung, meine Einstellung zu Politik, zu Sexualität, zu meinem Geld. Sie hilft mir, mit persönlichem Erfolg angemessen umzugehen und auch mit Krankheit, Krisen und Herausforderungen. Die Frage nach der Auferstehung von Jesus löst eine Kettenreaktion aus und sie beunruhigt. Und das passiert hier auch in diesem Tempel. Die diensthabenden Priester hören, dass Petrus davon redet, dass Jesus auferstanden ist. Was machen sie? Sie alarmieren die nächsthöhere Instanz, den Hauptmann der Tempelwache. Der wiederum alarmiert die nächsthöhere Instanz, die Sadduzäer. Das waren die religiösen Influencer von damals. Moral und wortwörtliche Einhaltung der Gebote waren ihnen wichtig. So wichtig, dass sie manche anderen Aspekte des Glaubens wie Wunder, Auferstehung und ewiges Leben komplett ausgeblendet haben. Und deswegen haben diese Sadduzäer versucht, diesen neuen Glauben auch gleich im Kern zu ersticken, bevor der sich irgendwie ausbreiten kann. Und es ist interessant, wenn man sich diese Gruppen anguckt, hier tun sich drei Gruppen zusammen, die eigentlich nicht miteinander konnten. Und die eigentlich gar nicht viel miteinander zu tun hatten. Und sie tun sich zusammen, weil sie jetzt einen gemeinsamen Feind haben, nämlich Christen. Und das ist ein Phänomen, was man heute immer noch beobachten kann. Unterschiedliche Gruppen, die eigentlich nicht miteinander können, verbinden sich aufgrund eines gemeinsamen Feindbildes. Unter anderem verbinden sich verschiedene Gruppen auch, um gemeinsam, obwohl sie eigentlich nicht miteinander können, gegen die Christen und ihre Intoleranz zu reden. Und gegen Christen und ihre ethischen Maßstäbe, die sie aus der Bibel ableiten. Und auf politischer und sozialer Ebene werden sich diese Themen nicht endgültig klären lassen, weil verschiedene Menschen an dieser Kreuzung Auferstehung in verschiedene Richtungen unterwegs sind. Und Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit, so wichtig und so gut sie sind, werden uns da nicht weiterbringen, weil verschiedene Wege einfach nicht miteinander kompatibel sind, weil sie auseinanderlaufen. Was ist der Ansatz? Jesus wusste genau, dass das passiert. Und deswegen hat er gesagt, wer mir nachfolgt, wird Gegenwind und Verfolgung erleben. Seid davon nicht überrascht. Sogar innerhalb von Familien wird es darüber Streit geben. Deswegen auch die neue Familie Kirche. Leider gibt es da aber auch Streit darüber. 80% der weltweit religiös verfolgten Menschen sind Christen. Verschiedene Verfolger haben sich aus unterschiedlichen Gründen zusammengetan und haben ein gemeinsames Feindbild, Christen. Das ist der eine Weg. Und gleichzeitig hier in Jerusalem steigt die Anzahl der Menschen, die zum Glauben kommen und Jesus nachfolgen, sprunghaft an. Von 120 auf 3000 und während Petrus gefangen genommen wird, auf 5000. Und während weltweit die Christenverfolgung zunimmt, kommen gleichzeitig so viele Menschen zum Glauben wie niemals zuvor. Warum? Weil Jesus sagt, ich werde meine Kirche bauen. Und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. So wichtig ist Kirche für Jesus. Und die Kirche von Jesus wird gebaut auf dem Fundament seiner Auferstehung. Und deswegen sagt Petrus, ich kann nicht anders, als immer wieder auf dieses Thema zurückkommen. Das ist das Herz des christlichen Glaubens. Wenn ich dieses Thema weglasse, egal was andere sagen, dann reiße ich dem christlichen Glauben das Herz heraus. Und dann wird er sterben. Und wenn wir uns die Kirchengeschichte angucken und wenn wir uns die Theologie angucken und wenn wir uns einzelne Kirchen angucken oder wenn wir uns einzelne Menschen angucken, dann werden wir das immer wieder leider feststellen. Immer dann, wenn wir diese Grundlage aufgegeben haben, um Glaube attraktiver, relevanter, leichter zu machen, wurde er irrelevanter, weil ihm das Herz entrissen wurde. Der Begriff Evangelium hatte ursprünglich gar keine religiöse Bedeutung. Ein Euangelion, so heißt es im Griechischen, ist eine gute Nachricht, die von einem Herold, von einem Gesandten überbracht wurde. Und es war die gute Nachricht von einer Tatsache, die bereits geschehen ist. Zum Beispiel, ein Herold kam zurück und berichtet von einem Kampf, der gewonnen wurde. Ein Herold kommt zurück zu den Menschen, die in der Stadt geblieben sind und sagt, dieser Kampf wurde, es ist passiert, für euch gewonnen. Das war die gute Nachricht, das war ein Evangelion. Das Evangelium ist der Bericht von einer passierten Tatsache. Und deswegen passt der Begriff Evangelium total gut auf den Bericht von der Tatsache der Auferstehung von Jesus. Da wurde nämlich der Kampf für uns von ihm gewonnen. Und das ist das, was Petrus hier macht. Als Gesandter, als Herold in der Überzeugung, das sind gute Nachrichten, egal was ihr mit mir macht. Und das ist das, was Jesus an Aufgabe, an Kirche und an seine Nachfolger weitergegeben hat. Bringt die gute Nachricht in die Welt und in eure Stadt, wo es einfach auch viele traurige und viele schlechte und viele negative Nachrichten gibt. Bringt die Nachricht, es ist vollbracht, es ist passiert. Wir verkündigen als christliche Kirche nicht Disziplin, nicht Motivation, nicht Anstrengung, nicht Gutmenschsein, nicht Anweisung. Das sind maximal Auswirkungen als Folge, diese Kettenreaktion. Aber nicht der Beginn. Sondern wir bringen die beste Nachricht und die beunruhigt Menschen, die das nicht glauben. Der zweite Punkt, das Evangelium erfüllt. Am nächsten Tag trat in Jerusalem der Hohe Rat zusammen, bestehend aus den führenden Männern des jüdischen Volkes sowie den Ältesten und Schriftgelehrten. Der hohe Priester Hannas sowie Kaiphas, Johannes, Alexander und weitere Verwandte des hohen Priesters waren ebenfalls anwesend. Die beiden Jünger wurden hereingeführt und gefragt, mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führenden Männer und ihr Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde. Des Mannes, den ihr gekreuzigt habt. Zum dritten Mal sagt er das. Den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Denn Jesus ist, und er zitiert denen, die sich im Alten Testament ausgekannt haben, eine alttestamentliche Stelle aus einem Psalm. Denn Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Noch nach einer Nacht Gefängnis stehen Petrus und Johannes vor Gericht vor dem Hohen Rat ungefähr 70 Leute. Und ich kann mir vorstellen, sie hatten ein Déjà-vu. Wir kennen das irgendwoher. Mit Jesus war es ganz genauso. Werden wir ihm jetzt wirklich nachfolgen, ganz genauso wie bei ihm? Und irgendwie machen die beiden auf mich den Eindruck, als wären sie durch diese Krisen in ihrem Glauben stärker geworden. Aber nicht ihre eigene Stärke macht hier den Unterschied. Im Text heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt, bekennen sie mutig ihren Glauben, unabhängig von den möglichen Konsequenzen. Das ist ihre Stärke. Ich glaube, das ist das, was wir wieder brauchen. Ich habe eine aktuelle Statistik gefunden von diesem Jahr. Noch sind es laut dieser aktuellen Statistik nur 42% der Ostdeutschen, die der Meinung sind, dass es verboten werden sollte, öffentlich für seinen Glauben zu werben. Aber ich befürchte, Themen, die aus der Perspektive von Nichtglaubenden total intolerant wirken und unverständlich, werden dafür sorgen, dass diese Zahl in den nächsten Jahren weiter steigt. Und die Frage wird sein, auf wen oder was verlassen wir uns dann? Was trägt wirklich? Sind wir bereit, für unsere Überzeugungen, die wir aus Gottes Wort ableiten, einzustehen, eventuell zu leiden, gegebenenfalls auch dafür zu sterben? Oder ist das total übertrieben für Freaks? Sind wir bereit, heute in unserer Kultur der Toleranz öffentlich zu sagen, Apostelgeschichte 4, Vers 12, allein in Jesus ist Erlösung zu finden, im ganzen Himmel meint alles, gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Wenn wir das Wort Verlorenheit aus unserem Wortschatz streichen, macht das Wort Errettung keinen Sinn mehr. Wenn wir aufhören, Sünde zu thematisieren, darüber zu reden, braucht es keine Vergebung, weil es keinen Sinn macht. Wenn wir aufhören, über Tod, ewigen Tod zu reden, dann braucht es keine Auferstehung. Und dann entreißen wir der christlichen Botschaft das Herz. Und glaubt mir, spätestens wenn die ersten Anklagen kommen, oder die Hassmails oder der Shitstorm, dann werden wir vielleicht keine andere Wahl mehr haben, als uns auf Jesus zu werfen und an ihn zu klammern, um da durchzukommen. Ich will nicht schwarz malen, aber ich möchte gerne, dass wir vorbereitet sind und nicht eventuell überrascht, falls das kommt. Wenn nicht, lasst uns Gott dafür danken. Aber ich habe mich gefragt, wieso sollte es uns in Potsdam bei unserem Bewegungsprozess, den wir ab Herbst anfangen, wo wir 1% der Bevölkerung mit dem Evangelium erreichen wollen, 2000 Leute, wieso sollte es uns anders gehen als der ersten Kirche in Jerusalem? Und wir sind nicht die Opfer, sondern der Jesus in seiner Auferstehungskraft und in der Verbindung mit ihm zu leben und in seinem Namen zu leben und zu reden und zu handeln, ist eine unglaubliche Kraft. Es ist die Kraft, die war die Hoffnung für den Gelähmten und seine körperliche Not und seine Heilung. Diese Kraft ist die Hoffnung und Rettung für jegliche geistliche Not und Heilung. Und damit ist das Evangelium von der Kraft der Auferstehung von Jesus die Antwort auf alle Lebensfragen, die es in unserem Leben gibt. Alle Fragen, die uns beschäftigen, deren ursprüngliches, wirklich zugrunde liegendes Problem, nämlich zutiefst ein geistliches Problem ist, nämlich die zerstörte Beziehung zu Gott. Und wenn Klimawandel und Eheprobleme und Egoismus und Missbrauch und Krankheit und Verfolgung und politischer Extremismus, was auch immer, im Ursprung ein geistliches Problem ist, dann braucht es auch eine geistliche Antwort. Und die heißt die Auferstehung von Jesus. Vielleicht graut dir davor, in so eine Situation zu kommen. Vielleicht reichen dir schon die Diskussionen im Treppenhaus oder an der Arbeit. Hast du Angst davor, nicht die richtigen Antworten auf kritische Fragen zu haben? Ich habe das. Jesus hat seinen Jüngern, denen, die ihm vertraut haben, was ganz Wichtiges in ihr Auftragsbuch geschrieben. In Matthäus 10 sagt er: Seid nicht überrascht. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Er gebraucht hier eine Brandenburg-Veranschaulichung. Wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und Könige führen und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben werden, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Menschen werden ihren nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern, der Bruder den Bruder und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von Menschen gehasst werden. Wer will gerne Teil der Kirche sein? Ich habe mich gefragt gestern stundenlang, kann es sein, dass wir, die wir von uns sagen, dass wir Christen sind, viel zu viel Kraft in die Vermeidung solcher Situationen stecken und uns damit auch die Erfahrungen mit Gott nehmen, die wir eigentlich wollen? Wovor haben wir eigentlich Angst? Wie viel trauen wir Gott eigentlich wirklich zu? Falls du zu denen gehörst, die gerne den christlichen Glauben klein halten möchten, herzlich willkommen. Danke für dein Vertrauen, dich der guten Nachricht auszusetzen. Kann es sein, dass auch du zu viel Kraft in deine Aufgabe steckst, von der Gott, der Schöpfer und Herr dieser Welt, sagt, sie wird nicht erfolgreich sein? Der christliche Glaube und meine Kirche wird nicht klein zu kriegen sein. Niemals und von niemandem. Die Frage entscheidet sich an der Frage nach der Auferstehung. Das dritte, die beiden anderen Punkte sind nicht ganz so lang. Das Evangelium erstaunt. Weiter im Text. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Doch da der Gelähmte geheilt vor ihnen stand, konnten sie nichts dagegen sagen. Also schickten sie Petrus und Johannes hinaus und berieten sich. Was sollen wir mit diesen Männern machen? Fragten sie einander. Wir können nicht bestreiten, dass sie ein Wunder vollbracht haben. Alle in Jerusalem wissen davon. aber vielleicht können wir verhindern, dass sie ihre Botschaft noch weiter verbreiten. Wir werden ihnen verbieten, weiterhin im Namen von Jesus zu den Menschen zu sprechen. Petrus und Johannes sind der beste Beweis dafür, dass das Evangelium unabhängig von Menschen, ihrer Bildung, ihrer Herkunft, ihrer politischen Gesinnung wirkt. Diese gute Nachricht hat ihre Kraft in sich selbst. Und mit ihrer Frage, mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan, fragen die geistlich verantwortlichen Leiter von damals, was erlaubt ihr euch eigentlich? Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Woher nehmt ihr bei eurem Bildungsniveau diese Autorität? Und die beiden antworten einfach, wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Wow. Es geht nicht um eine spezielle Technik. Es geht nicht um eine besondere Philosophie. Wer einfach und ungebildet ist, hat keinen Nachteil, vielleicht sogar einen großen Vorteil. Vielleicht ist es leichter zu vertrauen. Es geht schlicht und ergreifend um die Erfahrbarkeit des lebendigen Gottes. Und ich frage dich, wann hast du zum letzten Mal anderen von dem erzählt, was du gesehen und gehört und erlebt hast? Und sie sagen, das Wunder, das ihr eben erlebt habt und von dem ihr selbst sagt, dass es sich nicht bestreiten lässt, ist eine Folge und eine Bestätigung der Auferstehung von Jesus, den, by the way, ihr getötet habt. Der redet sich um Kopf und Kragen. Und dann herrscht großes Schweigen, große Betroffenheit, Ratlosigkeit, Beratung, die werden rausgeschickt. Und dann werden sie wieder reingeholt und es wird ihnen gesagt, ihr dürft nie wieder im Namen von Jesus sprechen oder lehren. Wenige Tage nach der ersten christlichen Predigt haben die ersten christlichen Prediger ihre erste Nacht im Knast verbracht. 5000 plus Menschen sind zum Glauben gekommen. Und zum ersten Mal wird rechtlich verboten, dass der christliche Glaube weitererzählt werden darf. Und es kommt zur Urteilsverkündung. Und gleichzeitig ist die Entscheidung schon lange gefallen, das lässt sich nicht aufhalten. Die Verfolgung, die jetzt einsetzt, dient dazu, das Ganze über die ganze Welt zu verbreiten. Das vierte, das Evangelium festigt. Also riefen sie die Apostel wieder herein und untersagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. 2 Sekunden später, doch Petrus und Johannes erwiderten, was meint ihr, will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Der Hohe Rat drohte ihnen erneut, doch schließlich ließ man sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruhr im Volk heraufzubeschwören. Denn alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen war, die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre gelähmt war. Das schönste Feedback aus den ersten mittendrin Jahren war für mich nach Gottesdiensten immer Sätze wie, ich kann das alles noch nicht glauben, aber jetzt weiß ich, mit was ich mich auseinandersetzen muss. Oder man merkt, dass irgendwas anders ist, als ich es bisher sonst erlebt habe. Es ist schwer in Worte zu fassen, es lässt sich nicht beschreiben. Lass uns da wieder hinkommen. Ich würde gerne wieder häufiger hören, das muss Gott gewesen sein. Wir leben in der Spannung, als Gegenkultur in diese Welt gesandt zu sein. Wir sollen uns unterscheiden, ohne uns abzukapseln. Wir müssen für die Wahrheit bekannt werden, ohne Kompromisse zu machen, das Ganze aber auf eine Art und Weise, wie Jesus es gemacht hat. Und daran werden wir immer wieder scheitern und wir werden schuldig werden und wir werden das nicht gut machen. Und was brauchen wir dafür? Vergebung. Wodurch? Durch den Tod und die Auferstehung von Jesus. Und dann schließt sich der Kreis. Und wenn wir das persönlich erleben und das unser Herz verändert, dann wird sich diese Gemeinschaft verändern und dann wird das passieren, was Gott gesagt hat, meine Kirche wird wirken. Gott macht aus Zweiflern Zeugen, indem er uns immer wieder an diese Kreuzung Auferstehung führt, wo diese Veränderung stattfindet, und wo diese Veränderung immer wieder erneuert wird. Woche für Woche beim Abendmahl führt Gott uns dahin. Petrus, der noch vor wenigen Wochen behauptet hat, dass Jesus nicht zu kennen, sagt hier, wir können, so steht es im griechischen Text, wir können nicht von dem reden, was wir gesehen und gehört haben. Es geht gar nicht. Und vielleicht sagst du, doch, bei mir funktioniert das seit Jahren gut. Ich rede nie über meinen Glauben. Jeder Mensch, der ernsthaft und ehrlich zum Glauben an Jesus gekommen ist, hat mit dem Heiligen Geist eine Kraft in sich, die dazu führt, dass wir nicht mehr vom Evangelium reden können. Und wenn wir davon voll sind, dann bedeutet das, dass wir keine Kraft mehr dafür haben, nicht davon zu reden. Ich möchte es zum Schluss an zwei Luftballons veranschaulichen. Ich habe zwei Luftballons. Beide aus demselben Material. Beide gleich, ungefähr gleich groß. Beide gleich schwer. Dieselbe Farbe, aber die haben einen ganz entscheidenden Unterschied. Die Veranschaulichung funktioniert eigentlich gut. Der entscheidende Unterschied ist, sie sind unterschiedlich gefüllt. Und es passiert was ganz anderes mit ihnen. Der eine fällt nach unten und der andere steigt hoch. Und das liegt nicht an dem Ballon, die sind identisch, sondern das liegt an dem, womit sie gefüllt sind. Das war Petrus noch vor einigen Wochen. Feige, schwach, ängstlich, noch nicht gefüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist Petrus jetzt, gefüllt vom Heiligen Geist. Und das sind wir, wenn wir glauben und erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und sagen, ich kann nicht anders als. Und falls du denkst, das bin ich nicht, ich fliege nicht, ich heb nicht ab, kann es zwei Gründe haben. Entweder du hast den Heiligen Geist tatsächlich noch nicht, weil du noch nicht glaubst. Manchmal verhältst du dich, als hättest du ihn. Tust tolle Sachen. Gehst zum Gottesdienst. Dann ist das eine Einladung, zu vertrauen. Oder du hast ihn. Jesus hat dir Glauben geschenkt. Und der Grund, warum du nicht fliegst, sind Dinge, die es in deinem Leben gibt, die das Abheben verhindern. Schnur. Ein mit Helium gefüllter Ballon kann nicht anders als fliegen. Es geht gar nicht anders. Aber es gibt Dinge, die das verhindern. Und das können Angst sein. Und wenn ich jetzt fragen würde, würden wahrscheinlich fast 100% der Hände hochgehen, wer hat Angst, seinen Glauben zu bezeugen. Und es können Zweifel sein. Die sind Teil des Glaubenslebens. Es kann Schuld sein. Schuld kann dazu führen, das Wirken des Heiligen Geistes zu verhindern. Es kann Langeweile sein oder Desinteresse. Das ist, glaube ich, ein Männerthema. Wir begeistern uns für Sport und für was weiß ich was alles, aber Kirche. Es können Ablenkungen sein. Es ist dieser exklusive Glaube. In keinem anderen ist das Heil. Was Kirche zu einer inklusiven Gemeinschaft macht, wo jeder seinen Platz findet. Das ist Gottes Konzept. Und wir wollen Teil dieser Bewegung sein. In der Kraft der Auferstehung, die dazu führt, Zweifel und Angst und Schuld und Langeweile zu besiegen. Und Gebet wird dabei eine große Rolle spielen, um diese Schnüre zu kappen. Wir wollen fliegen in der Kraft des Heiligen Geistes.